Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute beginnen mit dem Johannesevangelium. Wir wollen gemeinsam das Johannesevangelium betrachten. Und es ist immer gut, wenn ein neues Buch der Bibel aufschlägt und studieren will, mit der Frage zu beginnen, sich die Frage zu stellen, warum hat Gott gerade dieses Buch in die Bibel gestellt? Warum gehört gerade dieses Buch zu den 66 Büchern der Bibel? Warum hat Gott das gewollt? Diese Frage wollen wir uns natürlich auch zum Johannesevangelium stellen. Warum ist das Evangelium nach Johannes im Neuen Testament? Warum gehört es zu den 27 Büchern des Neuen Testamentes? Wenn wir uns diese Frage stellen, kommen wir eigentlich zu der Frage, warum nicht nur das Johannesevangelium, warum macht Gott das, dass er 4 Evangelien ins Neue Testament stellt? Warum 4-mal das Evangelium Jesu Christi? Und um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick in die Rechtsgeschichte, ins Rechtsverständnis des jüdischen Volkes, an das Gott ja als erstes bewusst schreibt, tun und dem jüdischen Volk. Dem Volk Israel sagt Gott in 5. Mose 19, Vers 14.
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand aufzählen, sondern auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache beruhen.
Es gibt gewisse Delikte, Verbrechen, die eindeutig zu beweisen sind, wo man ganz klar sagen kann, der hat das gemacht. Es gibt aber auch Delikte, Verbrechen, wo man Zeugen braucht, die man nicht sehen kann, die man nicht beweisen kann in dem Sinne durch äußere Beweise, sondern wo man jemand braucht, der sagt, der hat das und das gemacht. Und dieser Zeuge soll nicht nur einer sein, sondern mindestens 2, besser noch 3. So hat Gott es festgelegt, dass ich einfach sagen kann, ach hier, den Harald mag ich nicht, ich sag mal, der hat das gemacht, dann bezeuge ich das, das funktioniert nicht. Es wird vor Gericht nicht anerkannt, sondern 2 oder 3 unabhängige Zeugen müssen das einheitlich bestätigen. Das hat Gott festgelegt. Und deswegen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind von Gott beauftragt worden, Evangelien zu schreiben, das Leben Jesu zu dokumentieren. Und wir wissen ganz klar, Matthäus und Johannes, 2 dieser 4, sind Jünger Jesu gewesen. Und sie haben das aufgeschrieben als ein zweifaches Zeugnis, was schon mal gelten würde. Aber um gleich dem Vorwurf vorzubeugen, dass man sagt, sind alles Jünger Jesu gewesen, die haben sich abgesprochen, das ist abgekartet, wie wir sagen würden, sind noch 2 andere berufen, nämlich Markus und Lukas, die nicht Jünger Jesu waren, aber enge Mitarbeiter von Petrus und auch Paulus. Wir erinnern uns, Markus war er auf der ersten Missionsreise dabei, hat sich dann von dem Missionsteam von Paulus getrennt. Später aber bezeichnet ihn Paulus als einen wertvollen Mitarbeiter. Und beide, Markus und Lukas, kannten viele Augenzeugen und haben ausführlich recherchiert und nachgeforscht. Und das, was sie aufschreiben in den Evangelien, ist absolut authentisch. Und deswegen sehen wir hier nicht nur 2, sondern 2-mal 2 Zeugen. und damit absolut vollkommen glaubwürdig das Zeugnis, das hier über Jesus Christus gegeben wird. Die erste Antwort, die wir also auf die Frage bekommen, warum gibt Gott vier Evangelien, ist, dass er volle Glaubwürdigkeit wollte und das sichergestellt hat, vollkommen glaubwürdig das, was sie bezeugen. Aber das ist nicht alles. Wenn wir weiter überlegen, sehen wir in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wird das Leben Jesu und das, was er getan hat, dokumentiert, wiedergegeben, aber jeweils aus einem etwas anderen Blickwinkel. Jeder dieser vier von Gott beauftragten Männer stellt Jesus Christus etwas anders dar. Matthäus stellt Jesus als den König dar. Markus stellt Jesus als den Diener dar. Das haben wir in der Kinderschule letzte Woche gerade betrachtet. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, auch wenn es ihm als den Schöpfer der Erde gebührt hätte, auch wenn er das Recht gehabt hätte, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Markus im Gegenteil, Jesus als Diener. Lukas, der Arzt, stellt Jesus als den Menschen dar. Und Johannes stellt Jesus als Gottes Sohn dar. Diese vier Aspekte, König, Diener, Mensch und Gottes Sohn, ich habe mal formuliert, warum schreibt Gott vier oder lässt Gott vier Evangelien schreiben? Um Gottes komplexes Wesen darzustellen. Deswegen beauftragte vier verschiedene Leute. Hätte er es nicht auch in einem Evangelium machen können? Ja, aber es wäre sehr lang geworden und vier verschiedene Leute stellen das authentischer aus vier verschiedenen Blickrichtungen dar. Gott ist zu komplex, um auf einer dargestellt zu werden. Wir erinnern uns vielleicht an Hesekiel, an Offenbarung, wo diese vier Wesen beschrieben werden, wie Gott sich darstellt. Und das erste Wesen hat das Gesicht eines Löwen, der König der Tiere, stellt diese Herrschaft dar, diese Königsmacht. Das zweite Wesen hat das Gesicht eines Stieres, das damals gegenwärtige, geläufige, normale Arbeitstier, der Diener, Stier als Diener. Das dritte Wesen hatte das Gesicht eines Menschen. Das vierte hatte das Gesicht eines Adlers, der Erhabenheit, der Schnelligkeit, steht es für Gott. König, Diener, Mensch und Gott. Gottes komplexes Wesen. Jesus Christus wird dargestellt in den vier Evangelien jeweils auf mit bestimmten Akzentsetzungen, deswegen vier. Wenn wir also wieder zurückkommen und uns die Frage stellen, warum denn gerade nun Johannes, haben wir schon eine Detailantwort, nämlich, dass Jesus Christus im Johannesevangelium als Gottes Sohn geoffenbart wird. Das unterscheidet das Johannesevangelium von den anderen drei, unter anderem. Aber das ist auch noch nicht alles. Wir lesen im Johannesevangelium nämlich eine wichtige Begebenheit, warum Johannes dieses Evangelium schreibt. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 30 und 31.
Und viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Johannes wählt bestimmte Zeichen aus, bestimmte Dinge, Passagen, Zeichen, die Jesus getan hat. Er schreibt nicht alles. Er schreibt das im Evangelium ungefähr Ende des 1. Jahrhunderts, 30, 40 Jahre nachdem die anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, schon geschrieben und auch verbreitet worden waren. Überwiegend im Mittelmeerraum, dort war das Evangelium bekannt. Johannes hat nun von Gott den besonderen Auftrag, das Evangelium, das Leben Jesu, aus einem bestimmten Blickwinkel mit einer bestimmten Zielsetzung aufzuschreiben, nämlich um es der ganzen Welt, den Bewohnern der ganzen Welt, zugänglich zu machen, dass sie erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Deswegen wählt er bestimmte Dinge aus, um dieses Ziel zu erreichen. Und er möchte durch die Erkenntnis, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn, und dass Menschen das glauben, sie zum ewigen Leben führen. Das ist die Intention des Johannesevangeliums. Das war folgend genannt. Zweiter Teil der Frage, warum Johannesevangelium? Um alle Welt zum Leben durch den Glauben an Jesus Christus zu führen. Und deswegen ist es auch absolut passend und gut, mit Leuten, die noch nicht Kinder Gottes sind, aber bereit sind, die Bibel zu lesen, nachzudenken, das Johannesevangelium zu lesen, denn das hat vom Heiligen Geist, ist von Gott die Absicht und wird vom Heiligen Geist genau dazu gebraucht, Menschen zum ewigen Leben zu führen, durch den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Das wird in Johannes 20, haben wir gelesen, Vers 13 und 30 zusammengefasst. Genau vorher wird es durch eine Geschichte illustriert, veranschaulicht, dargestellt. Jesus Christus ist, nachdem er ja gekreuzigt wurde, auferstanden und dann hat er sich unter anderem seinen Jüngern offenbart gezeigt. Er ist auf übernatürliche Weise dort zu ihnen in Jerusalem in den Obersaal gekommen und hat gezeigt, ich lebe. Aber dort waren nicht alle Jünger anwesend. Johannes, der Jünger Thomas, fehlte. Der war nicht da. Und dann erzählen die Jünger ihm das. Die anderen Jünger erzählen Johannes Thomas das. Und er sagt, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass Jesus so von den Toten auferstanden ist. Ich glaube es erst, wenn ich sein Wunde in der Seite sehe, wo die Soldaten ihn mit der Lanze angestochen haben, um ja, zu testen, ob er tot ist. Ihr erinnert euch, es kam Blut und Wasser heraus aus der Seite. Wir kennen das alle aus der ersten Stunde, Blut und Wasser, warum, welche Bedeutung hat das? Mediziner wissen das. Blut und Wasser, unser Blut, trennt sich, wenn es nicht bewegt wird. Die schwereren Blutkörper sinken ab, die roten Blutkörper, und es wird Blut und Wasser. Ein sicheres Zeichen dafür, dass das Blut sich nicht mehr bewegt. Wenn in einem Menschen man reinsticht und da kommt Wasser und Blut, also rotes Blut, wie ihr es kennt, raus, ist es ein absolut eindeutiges Zeichen dafür, dass dieser Mensch tot ist, weil sein Blut sich nicht mehr bewegt. Deswegen haben sie Jesus nicht die Beine gebrochen, dass er stirbt, sondern er war schon tot. Absolut eindeutiges Zeichen. Thomas will diese Wundmale an der Seite sehen und er will auch die Wundmale in den Händen von der Kreuzigung. Es ist übrigens nicht hier in der Mitte der Hand, wie es manchmal in Bildern dargestellt wird. das würde gar nicht halten, da könnte man das Körpergewicht nicht dran halten, sondern ihr hier in den Handflächen, also nicht in den Handflächen, hier im Handgelenk. Johannes will diese Wundmale sehen, damit er es glaubt. Und Jesus offenbart sich den Jüngern nochmal, als Thomas dann dabei ist. Habe ich ihm gar nicht gesagt, falsch. Thomas. Johannes zeigt sich Vers 27 und 28. Dort sagt Jesus:
Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.
Jesus geht also auf Thomas' Bedenken ein. Er schimpft nicht, er schält ihn nicht und sagt: Was bist du für einer? Sondern er sagt: Komm her, guck, hier bin ich. Und dann sagt Thomas:
Thomas antwortet und sprach zu ihm.
Ja. Und was kommt dann? Wir lesen nichts davon, dass er die Wundmale betastete, dass er wirklich die Hände da reinlegte, sondern die Antwort von Thomas ist folgend.
Ja.
Er erkennt Jesus als Gott. Das Wort, was hier mit Herr übersetzt ist, im Griechischen, wie das Neue Testament geschrieben ist, ist das Wort Kyrios. Das ist schon eine Bezeichnung für Gott. Oder es wird zumindest im Allgemeinen dafür gebraucht. Der normale hebräische Gottesname, Jahwe, wird im Griechischen mit Kyrios wiedergegeben. Kyrios ist eigentlich schon das Anerkenntnis, dass Gott, dass Jesus Gott ist. Aber wir brauchen keine griechische Kenntnisse an der Stelle. Hier wird uns auch noch gesagt, Herr und mein Gott, das ist absolut klar ist. Thomas erkennt Jesus als Gott. Und damit ist für ihn klar, also weil er auferstanden ist, erkennt er ihn als Gott und ja, nicht nur als den Menschen, den er erlebt hat. Ich fasse mal zusammen, was wir bisher haben. Der Autor des Johannes-Evangeliums ist völlig unstrittig, auch unstrittig in der Geschichte. Johannes der Apostel, die Jünger, der mit Jesus war. An wen ist es geschrieben? Wer sind die Adressaten? Es sind alle Menschen, die ungläubig sind, die Jesus Christus noch nicht als den persönlichen Herrn angenommen haben. Das ist die besondere Zielrichtung. Wann ist das Evangelium geschrieben? Ende des 1. Jahrhunderts in Ephesus, wo Johannes zu dem Zeitpunkt war. Und das Ziel, die Absicht ist, Menschen weltweit zum ewigen Leben zu führen. Johannes schreibt dieses Evangelium Menschen nicht nur im Mittelmeerraum, nicht nur in Israel, darüber hinaus, sondern in der ganzen Welt zum ewigen Leben zu führen. Und er beschreibt dabei den Weg durch den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und das ist der einzige Weg. Wer Jesus Christus nicht als Mensch und Gott erkennt, der kann gar nicht zum ewigen Leben kommen. Es reicht nicht, Jesus Christus als historische Person, als Mensch, der sicherlich gelebt hat, anzuerkennen, sondern muss Jesus Christus als Gott erkennen, sonst ist kein ewiges Leben möglich. So, jetzt, wir sind bis Kapitel 20, Ende des Kapitel 20 haben wir diese Verse gelesen. Aber es gibt ja noch Kapitel 21 im Johannesevangelium. Warum das? Es ist ein Nachwort. Und in einem Buch, das einem gut gefallen hat, liest man auch das Nachwort. In einem Buch, das einem nicht so gefallen hat, das sollte es vielleicht außen klappt zu, aber im Johannesevangelium lesen, lohnt es sich allemal, das Nachwort zu lesen. Und dort lesen wir im ersten Vers.
Offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias, in Galiläa, See Genezareth. Ja. Offenbarte sich aber so.
Bevor wir jetzt weiterlesen, Kapitel 21, müssen wir uns Gedanken machen, warum offenbart sich Jesus oder warum sind überhaupt die Jünger, die ihn noch in Jerusalem waren, Ende Kapitel 20, im Obersaal, warum sind sie jetzt in Galiläa? Am See, ja, Tiberias ist der See, der Galiläische See, See Genezareth, weil es die gleichen Namen. Ich habe hier mal eine Karte, um uns das grob vor Augen zu führen. See von Galiläa, See Genezareth, der ist ganz oben im Norden. Jerusalem ist, wie mal die Negevwüste aus dem Vorsten, ziemlich im Süden. Weit, weit von Galiläa entfernt. Galiläa ist eine Region, die vielleicht, wie man sagen würde, hier Elbe-Weser-Dreieck oder sowas. Also ein Begriff für alle Regionen. Warum sind die Jünger ganz kurz nach der Auferstehung von Jerusalem ins weit entfernte Galiläa gelaufen, gewandert? Ja, und das mehr und zu Augen führen, sie haben sich nicht ins Auto gesetzt, sind mal eben ein paar Stunden dahin gefahren, sondern zu Fuß sind das etliche Tagesreisen. Warum sind ganz kurz nach der Auferstehung die Jünger nach Galiläa gegangen? Um das richtig einzuordnen, nicht Schütze sich nicht und sagen, die sind frustriert, die wollten nicht mehr, sind weggegangen. Matthäus 28, Vers 5 bis 7. Dort heißt es:
Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet euch nicht, ich weiß wohl, dass sie Jesus in die Kreuze suchen. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Engel hat den Frauen nach der Auferstehung Jesu, die zum Grab gekommen waren, gesagt, Jesus ist auferstanden. Und er wird nach Galiläa kommen. Dass sie also nach Galiläa gegangen sind, ist nicht ein Zeichen, dass sie ja gedacht haben, war wohl nichts, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass sie diese Worte ernst nehmen. Denn das hat Jesus ihnen gesagt, geht dorthin, dort werdet ihr euch begegnen. Also gehorchen sie ihm und tun das, was er ihnen gesagt hat. Ein weiteres wichtiges, also ein bisschen Hintergrundinformation, um das richtig verstehen zu können, was in Kapitel 21 kommt, finden wir in der Berufung von Petrus und seinem Bruder, die wir in Matthäus 4 mal nachlesen. Matthäus 4, Verse 18 und 19.
Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, und dann Petrus und dessen Bruder Andreas. Sie warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen.
Das ist jetzt gut 3 Jahre früher, vorher, Rückblende. Jesus tritt auf, kommt an den See von Galiläa, wo Petrus und sein Bruder fischen. Warum? Weil sie Fischer sind. Das ist ihr Handwerk, das haben sie gelernt. Das ist ihr Beruf, Fischer. Jesus sagt ihnen, ich will nicht, dass ihr weiter fischt, sondern ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist natürlich übertragen gemeint. Es geht nicht darum, dass Jetzt Menschen haben sie im See von Galiläa herumtauchen und sie herausfischen, sondern übertragen durch das Netz des Evangeliums, das sie auswerfen, verkündigen, werden Menschen durch das Evangelium zum ewigen Leben geführt. Das ist mit Menschenfischer gemeint. Jesus beruft seine Jünger, hier Petrus und Andreas, von ihrem Beruf des Fischers zu der Evangeliumsverkündigung Menschenfischer zu werden. Okay, das im Hinterkopf. Jetzt gehen wir zurück. Johannes 21, Kapitel 21. Petrus und die anderen Jünger, wir lesen gleich von 7 konkreten Namen, die dort am See von Galiläa sind, sind dort, weil Jesus ihnen gesagt hat, dort werde ich euch begegnen. Petrus, als er in Galiläa angekommen ist, sagt folgendes, Johannes 21, Vers 3.
Simon Petrus spricht zu ihm, ich gehe fischen.
Er ist schon mal da, in der Region, wo er hingehen soll, was Jesus ihm gesagt hat. Und er macht das, was er kennt, was er kann. Wir haben gesehen, er ist gelernter Fischer. Und er ist in Galiläa, wahrscheinlich zu Hause, wo er auch wirklich herkommt. Er ist im Willen Gottes und er wartet. Was macht er? Er geht fischen. Die anderen sprechen übrigens.
Sie sprechen zu ihm, bekommt ihr auch mit dir. Dann gehen sie hinaus und stiegen gleich in das Schiff und in jener Nacht finden sie nichts.
Die anderen sagen das auch. Die anderen von 7 wird hier namentlich in diesem Vers 2 habe ich jetzt mal übersprungen. Was machen sie? 7 Leute, alles erfahrene Fischer, gehen fischen. Steigen das Schiff und fischen die ganze Nacht. Nachts ist es, erfahrene Fischer wissen das, besser zu fischen, weil die Fische hochkommen. Und man konnte mit den Netzen damals noch nicht so tief runter, oder zumindest nicht vom Schiff aus. Sie tun also das, sie gehen nachts fischen, was sie können. Was sie gut können, was ihr Handwerk ist. Aber sie fangen die ganze Nacht nichts. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber wenn ich das tue, was ich normalerweise gut kann, und es klappt nicht, es funktioniert nicht, ist das vielleicht anders, aber ich werde dann wütend. Es frustriert mich. Ich rief mich auf. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wie Petrus und die anderen hier das Netz hochnehmen, nichts drin. Ha, Mist. Wieder rein. Und nochmal. Wieder nichts. Die ganze Nacht lang, wo sie das gut können, wirklich wissen, worauf es beim Fischen ankommt, geht die ganze Nacht nichts. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich vermute, die Stimmung war nicht allzu angenehm, da im Boot. Und dann sehen sie am Morgen, es wird schon hell, die Fische gehen wieder runter. Die Chancen, was zu fangen, gehen damit gegen Null. Ja, und die ganze Nacht haben sie nichts gefangen. Dann läuft da jemand am Strand. Sie sehen, deswegen kann man sehen, dass es morgen ist. Und es wird extra gesagt, sie erkennen ihn nicht als Jesus. Also, stellt euch vor, ihr habt die ganze Nacht gefischt, das getan, was ihr normalerweise gut könnt, nichts gefangen. Dann kommt jetzt, wo die Bedingungen zu fischen schlecht sind, jemand am Strand und sagt, werf mal die Netze am anderen an der anderen Seite vom Schiff aus. Was würdet ihr tun? Ja, also ich kann nur von mir schließen. Ich würde innerlich wahrscheinlich sagen, sag mal, was bildest du dir ein? Warum um alles in der Welt soll ich nach dieser Nacht auf dich hören und jetzt die Netze nochmal morgens auswerfen, nachdem ich die ganze Nacht nicht gefangen habe. Aber seltsamerweise lesen wir in Vers 7, nein, vorher noch, sie tun das. Sie werfen die Netze auf der anderen Seite aus. Warum auch immer. Verstehen? Also ich hätte es wahrscheinlich nicht getan. Aber sie tun es. Und was passiert? Das Netz ist voller großer Fische. Völlig übernatürlich. Ungewöhnlich, wie gesagt, nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen haben, jetzt unter all die ungünstigen Bedingungen bei Licht ist das Netz auf einmal voll. Und dann schließt Johannes Messerscharf, der Simon.
Der Jünger, den Jesus lieb hatte,
ist eine Bezeichnung für Johannes, der das Evangelium schreibt. Der sagt jetzt zu Petrus, er schließt Messerscharf.
Ist der Herr.
Dieser Mensch, der dort am Strand läuft, schließt Johannes, muss Gott sein und Jesus. Das ist der Schluss, den Johannes sieht. Er muss Gott sein. Er muss göttliche Autorität haben und damit die Herrschaft, die Gewalt über die Natur, über die Schöpfung. Sonst wäre es gar nicht möglich, was dort geschehen ist. Dieser reiche Fischzug, nachdem sie die ganze Nacht gefischt haben. Wir blicken mal zurück. Wie wird man vom Fischer zum Menschenfischer? Und Sie sehen, wir haben es im Evangelium gerade in Kapitel 21, indem man im Allgemeinen auf Gottes Anweisungen, Gottes offenbarte Prinzipien hört. Petrus und auch die anderen waren in Galiläa, weil sie auf Jesu Worte gehört haben. Nicht aus Frust oder aus Langeweile, sondern weil Jesus ihnen das gesagt hat. Und als zweites, sie haben sich von Gottes Geist leiten lassen. Wenn wir überlegen, sie haben die ganze Nacht nichts gefangen, obwohl sie eigentlich erfahrene und gute Fischer waren. Das ist gelinde gesagt ungewöhnlich. Das war Gottes Wirken. Gott hat auch diese Umstände geführt. Und dann haben sie auf eine Anweisung, die jemand ihnen gibt, am Ende der Nacht oder am Morgen vom Strand aus gehört, auf die sie normalerweise, menschlich gesehen, wie ich zumindest, nicht gehört hätten. Wir können auch anders formulieren, wie ihnen das von Gottes Geist leiden zu unkonkret ist. Sie haben mit Gottes Wirken gerechnet. Und sie haben sich nicht von ihrem nicht ihr eigenes Ding absolut gesetzt. Sie haben damit gerechnet. Gott hat uns nach Galiläa bestellt. Jesus Christus hat es gesagt. Also irgendwie wird er sich offenbaren. Und auch wenn wir die ganze Nacht nichts fangen, hören wir auch auf die Stimme von dem, der sagt, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Menschlich gesehen, normalerweise ohne Gottes Geist, hätten sie gesagt, ich weiß, wer ein Fisch. Und heute Morgen fangen sie sowieso nichts mehr. Sie hätten nicht auf die Stimme dieses Mannes dort am Ufer gehört. Deswegen kann ich mit Sicherheit sagen, es war von Gottes Geist geleitet und sie haben darauf gehört. Und wir können davon lernen. Vorsichtig, dass wir nicht unser menschliches Denken absolut setzen und sagen, ich weiß, wie man das macht. Ich weiß, wie es geht. Ich dachte von nichts, oder zumindest nicht von dem, der da gerade am Strand läuft oder gerade kommt, etwas sagen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Auf sich von Gottes Geist lenken zu lassen, heißt nicht unsicher zu sein, auf alles zu hören, das ist ganz klar. Aber es heißt nicht, das eigene Denken absolut zu setzen und zu sagen, das, was ich denke, muss so sein, es kann nichts anderes geschehen. Und es heißt, mit Gottes Wirken zu rechnen. Wie werde ich vom Fischer, von jemand, der sein Leben darin investiert, wird überhaupt nicht kritisiert hier, für den Lebensunterhalt aufzubringen, zu jemand, der gewinnbringend ist und für Gottes Reich, für die Ewigkeit Menschen zum ewigen Leben führt, Menschen zu Christus führt, dadurch, dass ich mich an Gottes offenbarte Anweisung halte, darauf höre und mich von Gottes Geist leiden lasse, indem ich mit Gottes Wirken rechne und nicht mein eigenes menschliches Denken absolut setze. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Geschmack, ein bisschen Vorfreude auf das Johannesevangelium damit gemacht, dass ihr selber studiert. Wir werden das in den nächsten Wochen wohl eher Monaten gemeinsam tun, Stück für Stück das Johannesevangelium betrachten und durchdenken.